So, Alex, wolltest du jetzt noch
irgendwas? Ja, ich wollte euch tatsächlich was fragen.
Passt das thematisch zu einer unserer Folgen oder ist das einmal so ein
gut?
Dann sprich.
Ich spreche. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt hinbekomme. kennt ihr da bestimmt auch. Ihr habt ein ultra schlechtes Buch. Also wo ihr nach 50 Seiten schon wisst, okay, das ist kacke, das wirst du nicht. Wie dick darf das Buch maximal sein, damit ihr dennoch zu Ende lest? Ich sag mal, meine nur, du hast so einen 800 Seiten Schmöker und weißt nach 50 Seiten, nee, komm. Also das Buch würde ich definitiv nie zu Ende lesen.
Korrekt.
Aber wenn du ein Buch hast, was vielleicht bloß, keine Ahnung, ja, 150 Seiten, 200 Seiten hat. Also 200 ist glaube ich, bei mir so Kotzgrenzer.
Also du würdest, also es geht darum, nach Seite 50 sagst du dir, das ist Schund.
Das ist Schund. Das Problem ist, ich habe ein Riesenproblem damit, Bücher aufzuhören. Weil ich habe da dieses Gefühl von Verrat in mir drin. Das ist so, das hat das Buch ja letzten Endes gar nicht verdient. Aber es gibt halt Literatur, das kannst du nicht zu Ende lesen. Da würde ich mal fragen, wo ist denn eure Schmerz? Wo sagt ihr, nee, okay, bis dahin liest du das noch? Oder nö, ab in den Ofen.
Wenn du mit der Seite 50 schon über die Hälfte bist, dann würde ich sagen, ich lese es noch zu Ende. Aber vielleicht auch nur, wenn man sagt, na komm, jetzt noch mal 50 Seiten, ja, das geht jetzt weg. Aber alles drüber, oh, ich weiß
oder an den Max gefragt, wie dick darf ein Buch von Bachmann sein?
Würde ich nicht nochmal anfangen.
Okay.
Also ich gucke gerade so die schlechtest bewertetsten Bücher, die ich so in der Liste habe. Und das sind ja relativ häufig nicht besonders viele, weil ich grundsätzlich ja ahne, also wie ich es bepunkten will und was mir gefallen wird. Aber weil ich es gerade gesehen habe, also beispielsweise das aktuelle Wellbeck-Buch, wo er einfach nur so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, das hat von mir zarte 3 Punkte bekommen. Und ich konnte dir nach 20 Seiten sagen, okay, das wird rotz. Ich habe es trotzdem zu Ende gelesen. Also 100, chillig. Dann gibt es Bücher, wo ich sage, okay. Aber bei okay ist für mich, das kannst du durchaus zu Ende lesen. Dies tut jetzt nicht weh. Aber ich ganz ehrlich, 200 Seiten max. Und dann muss ich aber, also ich würde da auch differenzieren. Also von Wellbeck lese ich dir fast jedes Buch zu Ende, auch wenn ich es blöd finde. Kriege ich jetzt einen ganz neuen Autor oder eine Autorin, die ich nicht kenne, die quasi noch keinen Kredit aufbauen konnte. Sorry. Das ist nach 20 Seiten, kann ich dir sagen, ob das was für mich ist. Und wenn ich dann nicht 7 Rezensionen lese, die mir alle sagen, ja, die ersten 20 Seiten sind doof, aber kämpf dich bis zur 100. und dann wird's cool, dann ist es vorbei. Mein Leben ist viel zu kurz, um mir so einen Rotz durchzulesen, der mich am Ende ärgert. Es gibt zu viele gute Bücher. Und ich muss aber auch andersrum sagen, es kommt ganz selten vor, dass ich ein Buch echt doof finde. Also so ultra doof.
Okay.
Ja, ich glaube, es hängt ein bisschen, wie du das gerade schon gesagt hast, mit der Frage dahinter zusammen, warum du überhaupt zu dem Buch gegriffen hast. Ob das so ein Buch ist, wo du sagst, ja, aus Langeweile lese ich mal rein, oder ob das eine Empfehlung ist von irgendjemandem, oder ob das so ein Klassiker ist, den man unbedingt mal gelesen haben muss, dann ist es vielleicht schon eher so, dass du sagst, naja, komm, ich lese den jetzt wirklich zu Ende, damit ich, wenn ich mal drüber spreche, auch sagen kann, ja, ich habe das zu Ende gelesen und das ist fundiert die Meinung des Dinges Murks. Ja.
Ja, alles gut. Wollte ich. Das war einfach mal so Interesse. Ne?
Aber ich überlege wirklich gerade. Ich habe so, also selbst Jon Fosse, den habe ich ja für einen Podcast zu Ende gelesen.
Mhm. Das Podcast-Bücher hätte ich jetzt mal außen vor genommen, weil da gab es so 1-2 Bücher. Also vorausgesetzt, ich hätte mir fürs Private sowieso besorgt, was ich jetzt schon stark bezweifle, waren da wirklich einige Bücher aber auch dabei, wo ich sage, nee, die hätte ich nie und nimmer zu Ende gelesen. Das Schöne ist ja, also es gibt ja diese schlechte Literatur, muss man auch einteilen in Bücher, die einfach, wenn ich jetzt hier an hier bis zur Mitternachtssonne denke, also was jetzt einfach thematisch überhaupt nicht meins ist, ja, weil ist halt einfach nicht meins, also das Buch hätte ich mir privat nie gekauft und das hätte ich wahrscheinlich nicht mal bis zur 50. Seite durchgehalten. Was jetzt nicht bedeuten muss, dass das Buch per se schlecht ist, sondern es ist halt einfach nicht meins.
Ist ja okay.
Andererseits so ein Mengele-Buch, wo auch die Art und Weise, wie das geschrieben. Nee, das wäre ein Ding gewesen. Also egal die Rezensionen, egal was die Rezension geschrieben, was in den Rezensionen geschrieben stand, das Buch hätte ich auch so wahrscheinlich nicht zu Ende gelesen, wenn wir es nicht für den Podcast gelesen hätten.
Ich habe mal gerade die Liste durchgeschaut. Die Flops waren tatsächlich, Flops würde ich jetzt sagen, ist alles unter 5 Punkten, waren tatsächlich alle im Podcast. Das waren Regen von Chirac, dem habe ich 3 gegeben, Jon Fosse mit Schlaflos 1 und Corpus Delicti mit 5.
Also Chirac, den hätte ich auch gelesen. Also früher oder später hätte ich den wahrscheinlich auch auf privat gelesen. Und ganz unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht das Buch war, das wäre dennoch eins von diesen gewesen, was ich zu Ende gelesen hätte.
Ja, aber Alex, das ist genau das. Der hat halt Kredit bei dir.
Das stimmt. Also man weiß, er kann es besser. Er kann es viel, viel besser. Und da ist immer so die leise Hoffnung, vielleicht wird es ja nochmal. Bestens ansatzweise nochmal so.
Genau.
Ja, und die große Kritik an Regen war ja letztendlich, dass der Text an sich jetzt nicht so miserabel war, dass er drei Punkte gerechtfertigt hätte. Aber in Kombination mit der Vermarktung als Hardcover für 22 Euro war es einfach dürftig. Ich weiß nicht, ob der Verlag daraus gelernt hat, nämlich Sie sagt, er sagt, sind 144 Seiten, kam ja nur als Paperback. Das kam gar nicht als Hardcover. An dem
war es derselbe Verlag?
Ich bin nee.
Ja, ist BTB.
Okay. Nein.
Ah, nee.
Das ist nicht Luchter derselbe. Hat das andere, richtig. Ne?
Aber seine Taschenbücher kamen doch immer bei BTB. Mhm. Gehören die zusammen?
Ja, das ist alles Penguin.
Und stimmt, klar, stand doch bei Penguin auch da. Ja, und dementsprechend, ich glaube, man hat dort einfach gemerkt, dass man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus. Ich hoffe, man hat dort gemerkt, dass man ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist.
Ich glaube, das hat sich trotzdem verkauft wie.
Wahrscheinlich.
Wie Meth.
Ja.
Dann ist die Frage, warum das andere nicht als Hardcover kam, ne?
So.
Vielleicht. Ich hätte ansonsten, also wenn ihr nochmal irgendwann so richtig Bock auf Pain in the Ass habt und einen zweiten Stephanie Meyer-Ausflug machen wollt. Keine Angst, wir lesen nicht nochmal Stephanie Meyer.
Danke.
Aber da gibt's ähnliche Anwärterinnen in dem Fall. Für richtig straffe Bücher. Ich hätte nämlich, kennt ihr den aktuellen Hype? Ich würde sagen, was ist das? Young Adult?
Dark,
ist das
Young Dark Adult?
Romance? Ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist.
Oder dieses Dark Academia?
Ich glaube, es läuft eher unter Fantasy, Romantasy, aber mehr Fantasy, keine Ahnung. Ohne Dark in dem Fall, und zwar Fourth Wing von Rebecca Yarros. Das sind 3 Teile, ich glaube, der zweite kam jetzt vor kurzem raus, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall übelster Hype, das ist jeder zweite Bookstagrammer hält das Ding irgendwie in die Kamera und alle gehen so total steil auf das Ding. Schon alleine das Backcover, der Backcover-Text hat mir gereicht. Aber das ist ein Buch, damit kann man sich nochmal, glaube ich, ähnlich auf Stephanie Meyer-Niveau schon. Ich gebe zu, als du das letztens angesprochen hast, Alex, dass du das auch gerne machst, dass das eigentlich ein schönes Format war. Da hat es mir so ein bisschen unter den Fingern gejuckt. Dachte mir so,
ja, ne, das ist doch.
Das wäre echt so ein Buch, wo man sagen könnte, das kann man nochmal genauso stabil besprechen wie Stephanie Meyer, nämlich unter dem Gesichtspunkt wieder so objektiv wie möglich dieses wunderbare Werk. Ich weiß gar nicht, wie viel Seiten.
Also wenn es nicht mindestens 800 Seiten hat.
Hat es ja nicht, 768.
Boah, das ist knapp.
Kurzgrenze. Ganz ehrlich, aber das sind so Dinge, die kannst du, glaube ich, ultra schnell lesen. Flieg oder stirb. Drachenreihe.
Ja, dann können wir das natürlich gerne lesen, nicht zuletzt, damit die Verkaufszahlen der Autorin, wie hieß sie gleich, nach oben
Rebecca Yarros, ich glaube, die braucht uns dann nicht mehr.
Die braucht uns dann nicht mehr?
Nee, ich glaube nicht.
Wisst ihr, wie viele Bücher ein Durchschnittsautor in Durchschnittsdeutschland verkauft?
Warte, ich habe es vorhin gelesen. 27 Millionen Bücher kommen jedes Jahr raus,
273 Millionen Bücher wurden verkauft 2021.
Ja, ja. Von und das ist eine Million ist der Divisor, dementsprechend ist der Quotient 273.
273. Das ist echt wenig, ne? Also was du gut, mathematisch ist das, glaube ich, so falsch, wie es nur irgend falsch sein kann, weil Autoren wie Fitzek oder wie Benedict Wells oder wie wie hieß sie gleich hier mit dem neuen Roman? Ihr wisst, was ich meine, die dann bedeutend mehr verkaufen und dementsprechend gibt es viele, viele andere Autoren, die bedeutend weniger verkaufen. Und das führt mich zur aktuellen Statistik. Wie war das gewesen? 50% aller Deutschen würden gern ein Buch, 40% aller Deutschen würden gern ein Buch schreiben wollen und nur 50% aller Deutschen lesen regelmäßig.
Das hast du schön war das richtig? Beschönigt. Knapp 60% würden gerne ein Buch schreiben und knapp 40% nur noch lesen überhaupt Bücher.
Ich war nah dran, okay.
Gut. Du hast die, ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das war eine Statistik, beziehungsweise eine Umfrage vom Book on Demand Service, glaube ich. Die haben diese Umfrage gestartet. Weil, also nur kurz zur Erklärung, Book on Demand ist die Plattform, die eigentlich gar nicht so doof ist. Das ist eine Self-Publishing-Plattform. Auf der könnt ihr, wenn ihr ein Buch geschrieben habt, euer Buch publizieren. Dann bekommt es eine ISBN-Nummer. Also ein Buch gilt als publiziert, sobald es eine ISBN-Nummer bekommen hat. Also die diese Strichcode-Nummer, die auf dem Rücken drauf ist, diese Registriernummer. Damit wird sie dann auch bei der, bei der Deutschen Nationalbibliothek, glaube ich, gelistet. Als publiziertes Werk.
Mhm.
Und diese ISBN-Nummern sind einmalig. Das heißt, die bekommt nur dieses Buch. Und damit ist es immer zu finden in den Katalogen. So, und bei Book on Demand ist das so. Eure Bücher gehen nicht zum Verlag, werden dort gedruckt und dann werden die in die Buchhandlung gestellt. Und dann wird mal gesehen, wer das kauft oder wer auch nicht. Sondern bei Book on Demand ist so, es wird dieses Buch mit einem Cover, wenn man das selber hochlädt, oder ich glaube, man kann sich auch als Design lassen, wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt, das weiß ich gar nicht, wie es dort läuft, wird das hochgeladen als PDF. Und wenn sich jemand dieses Buch kauft, kann er es entweder als E-Book kaufen oder als Print-on-Demand-Buch. Das heißt, er kann es bestellen und dann wird es für ihn gedruckt. Dafür sind die Preise manchmal ein Stück höher, aber nicht zwangsläufig. Hat den Vorteil, man muss nicht mit so und so vielen Büchern in Vorleistung gehen und es werden wirklich nur die Bücher gedruckt, die auch gekauft werden und bezahlt werden. Das ist die grundlegende Idee und Self-Publishing boomt. Das merkt man vor allen Dingen daran auch, dass mittlerweile auf der Buchmesse, dazu kommen wir dann in der nächsten Folge, dass mittlerweile sogar auf der Buchmesse eigene Stände von Self-Publishern stehen.
Stimmt.
Also von Self-Publishing-Verlagen gewissermaßen oder von diesen Angeboten. Und da gibt es auch Auszeichnungen für die besten Science-Fiction-Self-Publisher, für die besten Fantasy-Self-Publisher und so weiter. Also mittlerweile gibt es auch dafür Awards. Also diese Szene wächst auch rasant, weil dort prinzipiell jeder sein Buch veröffentlichen kann.
Was interessant ist, ne? Weil die Preise ja nicht geringer sind als nicht viel. Nee, die sind gar nicht geringer als Preise der in Anführungszeichen normalen Verlage.
Aber natürlich mit weniger dazwischen. Ne? Also da fehlt ja ganz der ganze Vertrieb und so weiter. Also letztendlich, ich weiß nicht, wie das finanziell geregelt ist, wie viel du als Autor dort wirklich bekommst von deinen verkauften Büchern. Wir bekommen ja auch hin und wieder Anfragen, ob wir von kleineren Autoren, die nur über Self-Publishing-Formate ihre Bücher verlegen, ob wir dort was lesen wollen, dann haben wir auch schon PDFs zugeschickt bekommen. Das ist, wir hatten das mit dem Kredit vorhin bei Autorinnen und Autoren, wenn man noch gar nichts davon gelesen hat und dann einfach so 20 PDFs zugeschickt bekommt von verschiedenen Autorinnen, dann ist das einfach schwer, da in alle reinzulesen, weil da auch wirklich nicht unbedingt immer hochqualitative Literatur dabei ist.
Und man muss vielleicht auch bedenken, also fairerweise, eigentlich müsstest du es ja ganz lesen. um eine wirklich angemessene Kritik zu formulieren, vielleicht eine Empfehlung aussprechen zu können. Wenn wir aber diese PDFs zugeschickt bekommen und ich nach, also du kannst eigentlich nur die ersten 10 bis 20 Seiten lesen und danach entscheiden, lese ich es überhaupt weiter. So, aber man natürlich gibt man Hoffnungen raus, dass man es bespricht, aber wenn ich halt nach 20 Seiten feststelle, ich werde das definitiv nicht zu Ende lesen. So viel ist mir mein Leben wert. Dann tut mir das immer total leid, weil du willst natürlich auch niemandem ins Gesicht sagen, sorry, das ist überhaupt nichts für uns. Probier es lieber mit deinem normalen Beruf. Das wäre vielleicht hilfreicher.
Und nicht mal das, weil wir nicht die Zielgruppe sind, heißt ja nicht, dass nicht irgendjemand anders die Zielgruppe ist.
Ja, aber meine Kritik wäre trotzdem genau die gleiche.
Ja, natürlich. Natürlich.
Man muss natürlich eins zugutehalten, dass sich die Leute getraut haben, überhaupt was zu veröffentlichen.
Das ist halt so. Sehe ich nicht mehr so.
Siehst du nicht mehr so? Nein. Schade, ich hätte euch nämlich jetzt beide gefragt, ob ihr rein theoretisch Bücher veröffentlichen würdet. Naja, bevor ihr sie veröffentlicht, müsstet ihr erstmal schreiben. Also müsste ich da vielleicht die Frage ansetzen.
Max?
Also mit dem Veröffentlichen finde ich ganz schwierig. Mhm. Mal irgendwas schreiben. Ich schreibe ja hin und wieder irgendwelche kleinen Artikelchen oder Textchen. Das ist alles okay. Meistens, wenn ich es für einen Unterricht brauche und denke, okay, ich habe jetzt kein besseres zur Hand, dann schreibe ich es gleich selber, dann weiß ich, das kommt auf das hin, was ich hinaus möchte. Aber ich muss jetzt kurz ausholen, damit mein Punkt klar wird. Wenn man viel liest, stellt man fest, wie hoch die Qualität ist von den Texten, die man gelesen hat. Ja. Und jedes einzelne Buch davon sagt mir, probier es gar nicht erst.
Schade.
Na, man ist so weit weg von dem, was ich lese, versuche ja auch nur das zu lesen, was ich total toll finde und wo ich auch sage, okay, die Qualität ist hier extrem hoch. Na, ich versuche ja jetzt nicht hier im Self-Publishing, da wo eigentlich schon, wo die Bewertung bei Amazon bloß 3 von 5 Sternen ist, das ist halt nicht meins. So, das heißt, das demotiviert mich grundsätzlich schon, selber was zu schreiben. Und dann ist auch noch zu veröffentlichen, kann man sagen, ist mutig, aber man kann auch jetzt alles bei Social Media promoten für sich selber und offensichtlich gibt es immer eine Anhängerschaft. Ist ja nicht wie früher, wenn man eine doofe Idee hatte und einen alle anderen ausgelacht haben, sondern jetzt findest du eine Zielgruppe und seien es plus 20 Personen bei Social Media, die dir sagen, ja, weitermachen, super, 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 super. Und ich glaube, dass das der falsche Schritt ist. Und um das kurz zu untermauern, möchte ich ein Zitat euch noch an die Hand geben.
Bitte.
Ihr dürft gleich raten, wer es gesagt hat. Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten. Und solche Bücher, die uns glücklich machen, die könnten wir zur Not auch selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und ich sag mal, der letzte Teil dieses Zitates macht schon klar, von wem es stammt. Nämlich, das Buch muss eine Axt sein für das gefrorene Meer in uns, ist von Kafka. Und das stammt aus einem Brief von Kafka. Und genau das ist der Punkt. Dieses Selberschreiben, und das meinte ich, als ihr das erste Mal gefragt habt, was ich davon halte, ist für mich eine Diagnose unserer derzeitigen Gesellschaft. Bevor ich mich mit Fremden beschäftige und mich irgendwie stechen, beißen und meine Befindlichkeiten angreifen lasse, schreibe ich lieber ein Buch, das wirklich für mich perfekt ist. Klar, das interessiert halt sonst niemanden, aber wenigstens habe ich jetzt ein Buch, das für mich richtig super ist. Viel langweiliger geht es doch gar nicht. Und deswegen wirklich, ich finde das so albern, dass jetzt jeder Hinz und jeder Kunz glaubt, er könne schreiben. Überlasst es den Profis und es ist gut. Entschuldigung.
Zwei Erwiderungen. Würde jeder, der überhaupt jemals geschrieben hat, so denken, hätten wir heute vermutlich leere Bücherregale. Punkt 1. Und Punkt 2, es ist so ein schönes Paradox. Auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht. wenn du sagst, dass, wenn du das als, wie sagt man, Gegenwartsdiagnose hier darstellst. Auf der anderen Seite, mein Chef würde jetzt sagen, Kollege, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und entweder freuen wir uns jetzt damit mal an, weil das wird kein Hype sein, den wir jetzt gerade erleben. Das ist halt unsere Zeit. Und warum den Leuten das verbieten? Ich weiß, dass, der vielleicht dem einen oder anderen bekannte Drachenlord ein Buch, nicht nur eins, mehrere Bücher veröffentlicht hat. Bei Amazon gibt es Fotos von dem Schund, den er da geschrieben hat. Das ist totaler Blödsinn. Aber es gibt demgegenüber auch viele kleinere Autoren, die vielleicht bei den kleineren Verlagen jetzt angekommen sind, die exakt damit ebenfalls angefangen haben. Und warum dann auch nicht? Warum muss man denn immer im Vorfeld alles schlecht reden? Dass du da ganz, ganz viel Blödsinn dabei hast, dass du da ganz, ganz viel Nichtkönnen dabei hast, definitiv. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass da sicherlich die ein oder andere Perle, der ein oder andere, vor allem der ein oder andere ungeschliffene Diamant dabei ist. Und das wäre schade, wenn man ihn gewissermaßen im Vorfeld schon alles versucht auszureden.
Ich muss da gut Kafka an einer Seite widersprechen. Also die Bücher, die uns glücklich machen, können wir auch selbst schreiben. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, die meisten Autoren werden von den Büchern, die sie geschrieben haben, nicht glücklich gemacht. Sie sind vielleicht am Ende stolz auf ihr Werk oder sind es froh, sich von der Seele geschrieben zu haben. Oder für die meisten ist das ja in irgendeiner Form wirklich Blut und Schweiß und Arbeit. Aber wenn, sie lesen ja ihre eigenen Werke nicht und sagen, ach, das macht mich jetzt aber glücklich. Denn ein Buch, das du selber geschrieben hast, kann dich nie überraschen. Es kann dich nie weiterbringen, es kann dich nie in irgendeiner Form fordern, weil du hast es ja selber geschrieben. Das heißt, du weißt ja vorher immer schon, was passiert. Da kann ja nichts Neues dazukommen für dich aus diesem Werk, weil es kommt ja bereits von dir. Dementsprechend können wir die Bücher, die uns glücklich machen, nie selber schreiben. Sie müssen von außen kommen. Das zum einen. Zum anderen, sagen wir es mal so, seit wir in einer Zeit leben, in der es Self-Publishing via E-Books gibt, ja, ich weiß, es ist auch Strom, es ist auch Datenspeicher und es ist auch nicht ganz ökonomisch, ökologisch und ökonomisch auch nicht. Aber solange man dafür keine 1000 Bäume mehr töten muss, dass Hinz und Kunz eben irgendein Buch geschrieben haben, sage ich mir, gebe ich Alex vollkommen recht, ist es wie beim Breitensport. Wenn du aus 10 Leuten, wenn du 10 Leute irgendwie extrem förderst und hoffst, dass dabei ein Olympionike rauskommt, der dir Gold gewinnt, viel, viel Glück dabei. Kann funktionieren, sehr wahrscheinlich, also die Stochastik ist gegen dich. Wenn du 80 Millionen Leute trainierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Olympioniken dabei hast, der dir Gold gewinnt, schon viel, viel höher. Das ist einfach die Breite der Masse. Und das Gleiche gilt natürlich fürs Schreiben. Je mehr Leute schreiben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Perle à la, naja, gut, das ist auch Ausnahme, ne? J.K. Rowling zu rauskommt. Ich habe explizit jetzt sie gewählt und nicht zum Beispiel Stephanie Meyer oder sowas. Beide haben sehr große Erfolge gehabt mit ihren Büchern. Eine von beiden kann deutlich besser schreiben und deutlich besser plotten als die andere. Geschmackssache, klar, aber die Harry Potter Bücher und aber auch ihre Kriminalromane scheinen sich ja nicht umsonst guter Beliebtheit zu erfreuen. Und sie hat wirklich einen guten Schreibstil. Das ist nicht perfekt, keine Frage, aber es ist sehr gut dafür, dass sie eine Laien ist oder war. Ja, Max?
Ich muss das anders formulieren. Ich will niemandem verbieten, seine Bücher zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Macht, was ihr wollt. Mir tut das gar nicht weh. Genau wie der Breitensport. Es spielt für mich in 99% der Fälle keine Rolle, wenngleich ich sagen muss, ich kann bei jedem, den ich sehe, der irgendwas mit Vereinen macht und sich dort engagiert, da verdrücke ich Tränen, weil ich es so schön finde, wie sehr sich Menschen engagieren. Jetzt kommt aber der Punkt. Und das ist mein eigentlicher Aufhänger. A, dieses Sendungsbewusstsein, dieses völlig unbegründete Selbstvertrauen, das die Menschen haben, wundert mich. Wirklich, es wundert mich einfach. Es gibt für mich wirklich keine Begründung dafür zu glauben, ich könnte das jetzt auch. Also, naja gut. Und das Zweite ist, die schlimmere Diagnose an dieser Statistik, und an der hängen wir uns ja auf, ist 60% wollen gern Bücher schreiben, aber nur 40% lesen die dann. es lesen mir zu wenige Menschen. Und ich glaube, wenn wieder mehr Menschen lesen, würde die andere Zahl auch deutlich sinken, denn dann stellt man fest, okay, so leicht ist es vielleicht doch nicht. Also, versteht ihr, was ich meine? Wenn ich natürlich das... Ich kann auch... Warum? Also, Fußball spielen wollen viele, aber ich glaube, jeden Kreisliga-Kicker kannst du fragen, glaubst du, dass du es so gut kannst, wie jemand, der Bundesliga spielt? Der wird antworten, nein. Ja, du kannst selbst Leute in der vierten Liga fragen, und das sind ja Halbprofis oder teilweise auch Profis, und die würden sagen, es hat schon seine Gründe, warum die dort stehen. Wenn wir jetzt wirklich bloß das in der Zeitung immer lesen würden, uns nicht sehen würden oder nur im Fernsehen sehen, wie schön, wie toll die Fußball spielen und dann sagen, Mensch, der steht 3 Meter vom Tor, den muss er doch machen. Wer selber Fußball gespielt hat, versteht, nope, das kann dir immer passieren. Wer nie Fußball gespielt hat, sondern immer bloß das gesehen hat, der glaubt, die verdienen Millionen, die sollen sich mal nicht aufregen und die Dinger machen. Das ist der Punkt. Wenn du weißt, wie es geht, verstehst du, dass du es wahrscheinlich nicht so gut kannst wie die Profis. Alex.
Ich sag dir, in 2 Monaten werden dir 80 Millionen Bundestrainer widersprechen.
Also erstmal ist es ja mein gutes Recht, hier auf der Couch zu sitzen und den Profis einen Amateurstatus zuzusprechen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Nein, ich habe tatsächlich noch zwei kleine Erwiderungen. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Die Idee kam mir von gar nicht, als du Kafka zitiert hast. Das ist interessant, dass das Kafka gesagt hatte, weil er vor seinem Tod eigentlich verfügt hatte, dass seine Werke vernichtet werden sollen und eben nicht veröffentlicht werden. Dementsprechend hat er ja schon sehr privat geschrieben und nicht für die Allgemeinheit. Wäre schade gewesen, wenn wir das durch den Herrn Brott oder Brot, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, wenn wir da nicht in den Genuss gekommen wären, an Kafkas Werk. Anderer Einwand ist aber, wir sehen das im musikalischen Bereich, hat ja erst der technische Fortschritt, wenn man so möchte, in Form von YouTube dafür gesorgt, dass nicht nur viele, viele Leute ich sag mal, mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und YouTube ist halt einfach mal eine Form der Öffentlichkeit. Und ich habe einige Bands entdeckt, die es jetzt bei mir auf den Kfz-Stick geschafft haben, die nie und nimmer irgendwo im Radio gespielt werden. Und wenn wir jetzt uns an die Vor-YouTube-Zeit erinnern, diese Qualitätsmusik in Anführungszeichen, die wir dort im Radio und Fernsehen vernommen haben, es war unfassbar schwer, in diese Sphären überhaupt vorzustoßen und es ist wahnsinnig viel geskriptet, ist es bis heute teilweise noch, also dementsprechend lobe ich mir eher diese alternativen Zugangsformen. Und die zweite Sache, wir müssten das Ganze vielleicht mal umdrehen, YouTube hat was geschaffen? Eine breite Öffentlichkeit. Und das sollten vielleicht auch gerade im Self-Publishing, was gut ist und was nicht gut ist, ist ja eigentlich nicht an uns abhängig, sondern das entscheidet der Leser bzw. der Käufer. Das hat bei YouTube der Hörer gemacht und das ist im literarischen Bereich letzten Endes der Käufer. Und wer einmal Schund schreibt, der wird so schnell nicht wieder gekauft werden. Aber wer, sei es nur ein bisschen Talent hat, warum denn nicht? Lass ihn doch drauf aufbauen. Ist doch. Ich glaube, der Max hat hier noch seinen Handschuh geworfen.
Ja, den Federhandschuh tatsächlich.
Den Federhandschuh.
Also ich finde es ja grundsätzlich gut. Das Gatekeeper-Momentum ist damit quasi aufgelöst. Ja? Normal hast du die großen Verlage, kommst du dort nicht rein, hast du verloren. Und das Internet hat ja auch dazu geführt, dass Autorinnen und Autoren, die eigentlich keine Rolle gespielt haben, durch BookTok und Bookstagram, wie auch immer, größer wurden, als ihnen das die klassischen Printmedien zugesprochen hätten. Na, also grundsätzlich bin ich übrigens ein Fan dieser Gatekeeper, denn das ist auch ein Qualitätsausweis, wenngleich, muss man auch sagen, es ist auch schön, dass nicht mehr 60-jährige Männer ausschließlich darüber entscheiden, was gelesen wird und was nicht gelesen wird. Na, das hat auch seine Vorzüge. Und das Zweite ist, die Öffentlichkeit hundertprozentig, das mit dem Schund, der sich, also wenn jemand was Schlechtes schreibt, dass er sich nicht durchsetzt, das würde ich jederzeit verneinen. Jeder findet sein Publikum. Und wenn ich überlege, wie viele, also der Großteil oder viele Bücher werden gerade von Verlagen verkauft, die kenne ich gar nicht. Die Geschichte ist immer sehr ähnlich. Und das ist völlig okay, wie gesagt. Ich glaube nur nicht, auch wenn das objektiv an bestimmten Kriterien festgehalten, Originalität, Sprachstil und so weiter, eigentlich nicht gut ist, du findest deine Leserschaft und vielleicht auch eine große Leserschaft. Und das schadet am Ende des Tages nicht. Ob es die Gesamtqualität rettet und B, ob die aus meiner Sicht wichtigen, richtigen und guten Schreiberinnen und Schreiber dadurch noch gelesen werden, sei wieder auf einer anderen Stelle gefragt. Philipp.
Ich muss jetzt auf ganz viele Sachen antworten, die ihr jetzt alle genannt habt. Ich fange mal von hinten an mit dem Gatekeeping und dem Gatekeeper. Qualitätsmerkmal oder, ich habe es jetzt geschrieben, oder Richtungsgeber. Du hast gerade angesprochen, dass es zum Glück nicht mehr alte, weiße Männer sind, die vorgeben, was gelesen wird. Das Gatekeeping hat ja in dem Fall auch den Nachteil, dass Verlage damit bestimmen, welche Genre gelesen werden, welche Autoren gelesen werden und welche Inhalte gelesen werden. Und wir hatten es letztens, als wir über den Sokamp Verlag gesprochen haben in unserer Verlagsvorschau und festgestellt haben, puh, das ist irgendwie alles sehr ähnliche Literatur, sehr zeitgemäß, also sehr in den aktuellen Diskurs passende Literatur und interessiert uns irgendwie alle gar nicht. Bis auf Denise Ode, jetzt glaube ich die einzige, die aus dem aktuellen Programm für uns in irgendeiner Form eine Relevanz hat. Das heißt, es bedeutet auch, dass Verleger, Lektoren etc. sich Bücher anschauen und sagen und irgendwie immer wieder, die, wenn sie nicht wirklich sehr gut und sehr differenziert in die Sache rangehen, immer wieder die gleichen Genres oder Subgenres bevorzugen und dann nach oben pushen. Was aber auch eben verhindert, dass zum Beispiel neue Ideen reinkommen. Sagen, nee, das ist für mich als Beispiel, das ist für mich keine Science-Fiction, wenn es darum oder darum geht. Oder das ist für mich kein andersrum. Es ist für mich keine Fantasy, wenn da so viel Romantik und Sex drin vorkommt. Also ich will hier High-Fantasy. Wir sind ein Verlag, Tradition, Herr der Ringe. Wir bringen hier jetzt wirklich nur klassische High-Fantasy. Dann würdest du sozusagen eben Gatekeeping-mäßig alle anderen Sachen außen vor lassen. Deswegen, das ist der Vorteil, wenn mehr schreiben können, wenn du über dieses Print-on-Demand eben dieses die Schwelle senkst und mehr Leuten die Möglichkeit gibst, zu publizieren. Andersrum, genau das gleiche, das Gegenteil, dann schreibt natürlich auch Hinz und Kunz und du hast das Problem mit der Nadel im Heuhaufen. Das heißt, die Menge an Texten, die zu sichten sind, wird größer und daraus wirklich die Texte zu finden, die wirklich gut sind, wird schwieriger. Das war das eine. Das andere zum Breitenlesen, also ich habe das jetzt Breitenlesen genannt. Nein, Quatsch, zum Privatschreiben. Das andere kommt später. Zum Privatschreiben, als du jetzt von Kafka gesprochen hast, der wollte, dass seine Texte verbrannt werden. Nicht verbrannt werden, nie veröffentlicht werden. Oder vernichtet werden. Viele wirklich gute Autoren haben ja nicht dafür geschrieben, weil sie das verkaufen wollten. Weil sie sagen, das müssen jetzt alle Menschen wissen, sondern aus dem inneren Drang heraus eine Geschichte erzählen zu wollen, ob das nun eine reale Geschichte, eine Lebensgeschichte ist in Form einer Biografie oder ein Tatsachenbericht etc. oder ein Reisebericht, sei mal das eine, oder eben einfach eine fiktive Geschichte, ob nun Fantasy, Science Fiction oder einfach Belletristik, auch sei auch das dahingestellt. Viele wollten ja, entweder haben sie für ihre Kinder geschrieben, Tolkien, J.K. Rowling hat es ja, glaube ich, auch für ihre eigenen Kinder, glaube ich, geschrieben.
Ja.
Also in irgendeiner Form einen privaten Bezug, dass es jemand gab, für den sie eine Geschichte erfunden haben. Manche hatten natürlich auch nur den Spaß am Fabulieren. Ne? Also wie die großen amerikanischen Science-Fiction-Vorläufer zum Beispiel, die in Pulp-Magazines publiziert haben, H.P. Lovecraft oder sowas zum Beispiel, haben ja auch nicht geschrieben, weil sie dadurch dachten, sie werden berühmt, sondern sie wollten diese Geschichten schreiben und sind dann dadurch auch in irgendeiner Form ein System gerutscht, wo sie sich davon finanzieren mussten oder haben es nebenbei geschrieben.
Das ganz heißt, kurz nur, viele Autoren haben es über die Pulp-Magazine hinaus nie geschafft. Also das wäre ja schon
zu Lebzeiten, diese, genau.
Diese wie heute im Selbst,
ja.
Im Self-Publishing. Ihr wisst, was ich meine. Sorry.
Wir nennen es einfach nur noch SP. Und dazu kommt ich weiß nicht, ab wann Schriftsteller an den Punkt kommen, dass sie, wenn sie gefragt werden, sind sie ein guter Schriftsteller und schreiben sie gute Bücher, sagen werden, ja klar, ja, logisch, das ist einmal frei. Sondern die meisten sind ja von Selbstzweifeln zerfressene Menschen am Rande des Abgrunds. Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber so das, was du vorhin meintest, Max, mit dem, dieser falsche Glaube, ja, ich kann das, ja, ich kann ein Buch schreiben, natürlich ist das gut. Das ist, glaube ich, das Problem dahinter. Also dieser fehlende Selbstzweifel, und der liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, und da sind wir auch über dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, du, wenn du was liest und dann liest du noch ein Buch und denkst dir, boah, nee, das kann ich nicht. Also, Alter, ich schreibe doch jetzt hier kein Buch. An sowas komme ich doch nie ran. Es liegt aber auch daran, weil du breit liest. Da komme ich nämlich zu meinem nächsten Punkt, nämlich das Breitenlesen. Auch das überspitze ich mal ein bisschen, wenn ich jetzt nur jeden Tag Sebastian Fitzek lese. Das ist die einzige Literatur, die ich lese. Vielleicht noch ein bisschen Nele Neuhaus dazu, weil ich einfach nur Krimis hart suchte und Krimis toll finde und denke, ha, ich bin der nächste gute Krimi-Autor. Ich schreibe jetzt auch ein Krimi, das kann ich. Das ist das, denn das nächste Problem, wenn man sich wirklich gute Literatur anschaut und die ein bisschen auseinandernimmt und analysiert, stellt man fest, wie viele Inhalte gute Autoren und Autorinnen verwenden, um diese Bücher zu schreiben. Dann merkt man, die lesen nicht nur ein Genre, die lesen querbeet alle. Also auch, ich fand es so toll, dass wir bei Benedict Wells waren und er mal erzählt hat, so was er gerade in letzter Zeit gelesen hat und welche Bücher ihn so ein bisschen beeinflusst haben und auch beeindruckt haben, was das für ein breites Spektrum war. Also da ist ja auch wieder alles dabei. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Und das zeugt auch diesen Selbstzweifel wahrscheinlich. Und wenn du darüber hinaus immer noch diese extreme Motivation hast, beziehungsweise diesen extremen Drang hast zu sagen, ich schreibe trotzdem, ich muss mir das von der Seele schreiben. Ob das dann jemand liest, ist mir egal. Und wie die Leute es finden, ist mir auch egal. Aber ich muss das erstmal schreiben. Ich glaube, dann bist du auf dem Weg, in irgendeiner Form ein Autor werden zu können.
Oder ein Autor. Ganz kurz an der Stelle ein Zitat. Ich glaube, von den Beginnern, oder waren es die Fantas? Nee, die Fantas waren, glaube ich, nie so kreativ. Die Beginner, die mal gerappt hatten, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, begeht Inzest. Fand ich sehr cool.
Waren die Beginner, das Lied heißt Fäule.
Fäule, genau. Ja, genau. Danke, Max.
Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, also ich habe jetzt so ein bisschen mitgeschrieben und meine Erkenntnisse daraus gezogen. Tatsächlich durch das, durch die Gatekeeper, also seien es Verlage, Verleger oder eben die Lektoren, verschiebst du die Qualität der am Ende herauskommenden Literatur an die genau diese Gatekeeper. Also je nachdem, wie gut die Gatekeeper sind, kommt die Literatur bei rum. Das muss man so ehrlich sagen. Denn wenn andere nie veröffentlicht werden, obwohl sie vielleicht großartig sind, sieht es schlecht aus. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, warum schreiben Menschen Bücher? Und zwar seit Anbeginn der Zeit. Na, das kann natürlich sein, um Informationen weiterzugeben. So. Das ist so wahrscheinlich die erste Grundidee. Aber selbst im alten Rom gab es die Idee, Geld damit zu verdienen. Man brauchte häufig auch einen Mäzenaten dazu, aber man wollte schon intellektuelle Teilhabe erreichen. Ne? So an der Öffentlichkeit, am Diskurs teilnehmen. Denn, sind wir ehrlich, bis ins 18. Jahrhundert können Autoren nicht von ihrem Schreiben leben. Ne? Selbst Goethe hatte ja eigentlich einen richtigen Beruf und richtig jetzt mit allen Anführungsstrichen, natürlich hat er primär geschrieben, aber er war halt auch Geheimrat und hatte damit genug anderes zu tun. Das heißt, das kommt eigentlich erst im 19. Jahrhundert auf, dass die Leute auch wirklich davon leben können. Und dann gibt es ja Autorinnen und Autoren, die kennt heute kein Mensch mehr, die haben sich aber damals extrem gut verkauft. Ja, die spielen aber heute eigentlich keine Rolle mehr, weil die Texte es nicht überlebt haben, weil die vielleicht auch heute schlecht zugänglich sind. Ja, was es überlebt hat, waren die Texte, wo man heute sagt, boah, eigentlich zeitlos gut. Das heißt, auch damals gab es ganz viele Menschen, die geschrieben haben, die keine Sau interessiert haben. Dann hast du Menschen wie Kafka, die tatsächlich eigentlich, um es von sich los zu sein, schreiben.
Therapeutisch.
Na, quasi therapeutisch. Aber, und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, auch ganz viele sehr große Autorinnen und Autoren haben einfach des Geldes wegen geschrieben. Also Dostojewski war massiv spielsüchtig, hat sein Geld in Baden-Baden verballert und musste sich dann schnell überlegen, okay, mit welchem Fortsetzungsroman hole ich die Kohle wieder rein? Na, das sollte man nicht vergessen. Auch ein Hemingway hat natürlich auch seine Dämonen weggeschrieben. Hat aber auch massiv Geld gebraucht, um sein Leben zu finanzieren.
Das funktioniert aber erst, wenn du einen Namen hast. Wenn ich jetzt sage, ich brauche Cash, ich muss jetzt einen Fortsetzungsroman schreiben, ja, dann wird das so schnell nicht gehen. Das heißt, du brauchst erstmal, da bist du ja schon an dem Punkt, dass du weißt, dass du das auch mitkriegst, dass du ein gefeierter Autor bist und dass Leute dein Zeug lesen. Und das zu dem Thema, weswegen Leute schreiben, ich habe das irgendwie Schreiben als kognitive Entlastung genannt. Du hast therapeutisches Schreiben. Manche oder viele haben auch einfach, deswegen schreiben ja Leute Tagebuch, Dinge, die du aufgeschrieben hast, kannst du aus dem Kopf rausnehmen. Also Dinge, also Geist, andersrum, Themen, Probleme, die in deinem Kopf rumspuken und sich im Kreis drehen, auch Gedanken, Ideen, wie auch immer, kannst du ja loswerden, indem du sie einmal formulierst und aufs Blatt bringst. Dann vergisst du sie nämlich auch nicht und dann musst du nicht dich permanent daran abarbeiten im Kopf. Deswegen macht man sich auch bei Forschungsarbeit, also dieses, wie ich das manchmal habe, irgendwie, ich bin auf Arbeit und da bekommt man ja meistens, oder da kommen einem ja meistens die besten Gedanken. Und dann stehe ich da im Depot und habe Schutzankleidung an und kann nichts aufschreiben und denke mir, fuck, ich habe gerade eine richtig gute Idee, was ich bei meiner Diss jetzt irgendwie als nächstes machen muss oder da noch als nächstes. Ich kann es aber gerade nicht aufschreiben. Und dann marter ich mir da so anderthalb Stunden das Gehirn, sondern vergiss es nicht und versuche das auszuformulieren und wenn es geht, auch bei der Arbeit keinen Fehler zu machen. Und dann kaum ist die Depotzeit vorbei, springe ich raus, renne an meinen Rechner und schreibe das einfach schnell runter, damit ich es nicht wieder vergesse. Und dann ist es gut. Und das ist natürlich auch ein Anreiz zu schreiben.
Deswegen immer ein Notizbuch bei sich haben.
Eine Kladde. Ja, und sei es eine winzig kleine, genau, und ein Stift.
Geht hab ja ich dort nicht. Ist ja Schwarzbereich, das heißt, dort darfst du ja nichts mit rein und rausnehmen.
Ja.
Das ist ja kontaminiert dann. Das ist ja,
Aber tatsächlich an jedem Arbeitsplatz, den ich habe, liegt bei mir irgendwo ein Block oder eben mein Remarkable, den ich ja immer auf Arbeit und bei jedem anderen bei mir habe, um mir eben Notizen zu machen. Leider, Philipp, das ärgert mich wirklich, dass du ich hatte noch einen letzten Satz zu Hemingway und dem Geld. Denn Hemingway wurde einmal gefragt, wie kann es denn sein, dass ein Autor wie Sie, der so viel Geld verdient mit seinen Büchern, pleite geht? Und darauf hat er geantwortet, auf seine unnachahmlich lakonische Art, auf zwei Weisen. First gradually, then suddenly. Und das, muss ich sagen, ist grandios. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Breitenlesen ist auch so eine Sache. Also natürlich muss man in alle Richtungen lesen und dann stellt man auch fest, selbst Krimis sind nicht Krimis. Also da gibt es auch so große Qualitätsunterschiede und ein richtig guter Krimi ist wirklich großartig. Aber, muss man auch sagen, und ich denke, also okay, ich will euch jetzt nicht abwürgen, aber bei Krimis ist die Hemmschwelle, einen eigenen zu schreiben, relativ niedrig. Also da gibt es auch immer wieder Autorinnen, die sich versuchen, die sagen, nee, ich will jetzt auch meinen eigenen schreiben. Und die schreiben den dann. Und der kommt dann irgendwann auch durch. Und das sind Bestseller-Autorinnen geworden. Ich habe vergessen, wie die Frau hieß, die das geschrieben hat. Ich nenne es jetzt mal klassisch Feuilleton-Literatur. Ist das Gatekeeping viel größer. Also bist du entweder ein großer Autor oder eine Autorin und findest jemanden, der wirklich ein gutes Wort für dich einlegt. Generell, das sind ja auch Dinge des Buchmarkts, die sehr interessant sind, denn eigentlich was ich zuletzt gehört habe, suchst du dir zuerst erstmal einen Agenten, dem du dein Buch schickst, oder du schickst dein Buch 10 Agenten und einer von denen sagt, yo, ich glaube daran, und der geht dann so zu den Verlagen und sagt, könnt ihr euch nicht vorstellen, das Buch hier mal zu verticken? Quasi nicht den direkten Weg zum Verlag zu suchen, was ich von der Idee her auch gar nicht schlecht finde, weil wenn der von dir überzeugt ist und der hat dort schon 5 andere Autoren untergebracht, ist natürlich leichter von der Grundidee her. Aber da bin ich ja gespannt dann, wenn wir unser Interview haben, zu fragen, wie kommt man denn an einen Buchdeal?
Ich hab, achso, Alex. Ganz, ganz kurz, weil du die Krimis angesprochen hast. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also die Sache mit dem Agenten und den Verlagen. Ich glaube, Autoren, die ihre Manuskripte direkt an die Verlage schicken, machen sehr, sehr viele. haben aber nur sehr, sehr weniger Erfolg. Also ich glaube, das ist fast dann schon Hollywood-like, wenn es da mal ein Neuling schafft, mit seinem Erstlingsmanuskript sofort einen Verlag zu finden. Und zu den Krimis vielleicht bloß noch eine Sache. Der Krimi ist ja vermutlich neben der, ich will das jetzt gar nicht abwertend betiteln, aber neben der Liebesliteratur vermutlich die beliebteste Literaturgattung überhaupt. Die gibt es schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahrhunderten ist der, Jahrhunderte sind übertrieben, weil ich sag mal, seitdem das Buch groß ist, seitdem das Buch ein breites Medium ist, gibt es auch den Krimi. Ist in allen Herren Ländern ist der Krimi vertreten, hat dort eigene Genres wiederum gebildet, ne? Der Schweden-Krimi, der Hardboiled-Krimi in den USA, der Roman Noir in Frankreich, der, was weiß ich, wie das hier in Deutschland heißt. Und dementsprechend haben sehr, sehr viele Leute Krimis gelesen, das hast du ja gesagt. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch ein riesen Publikum für Krimis. Auch das dürfte dafür sorgen, dass viele natürlich vielleicht ihr Erstlingswerk als Krimi versuchen zu schreiben. Und Krimis, selbst ihr zwei, die jetzt nicht die großen Krimi-Fans seid, habt Krimis gelesen.
Ja, natürlich.
Also wer sich für Literatur interessiert, kommt an Krimis nicht vorbei. Und es gibt ja auch, es ist ja nicht einfach nur, keine Ahnung, diese typische Polizeigeschichte mit Mord und Täter finden. Das ist ja so facettenreich, von ultra hart bis hin zur Liebesgeschichte gibt's als Krimis oder Krimis gibt's als Liebesgeschichte. Also
und selbst wenn es kein Kriminalroman im Klassischen ist, viele gute Romane haben kriminologische Elemente drin.
Stimmt,
ja. In irgendeiner Form. Ja. Sei es, dass in irgendeinem Fantasy-Roman oder in irgendeinem Science-Fiction-Roman, in irgendwas, irgendeine Handlung wird getrieben durch ein Ereignis, dem nachgegangen werden muss, etc. Also es gibt ja solche klassischen Elemente eines Krimis und die finden sich ja in ganz vielen Subgenres und Genres wieder.
Ja.
Ja, ich würde es auch, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich hatte keinen Spaß an den Krimis, die ich gelesen habe. Also nicht an allen, aber an einigen doch durchaus schon. Also definitiv. Worauf ich noch kommen wollte, das stand in dem Artikel nämlich zum Beispiel mit drin, da ging es auch um das Thema KI beim Schreiben jetzt natürlich ganz groß, weil sich ganz viele Self-Publishing angehende Jungautoren, also jung nicht im Sinne von altersmäßig jung, sondern im Sinne von frischen Autoren und Autorinnen jetzt denken, ha, es wird alles einfacher, ich gebe das einfach, prügel das in eine KI und die schmeißt mir den Text aus und schon habe ich einen super Text und bin ein super Autor. Das Problem ist ja, die KI kann dir vielleicht Sätze formen, kann dir Dialoge formen, aber sie formt dir keinen Plot. Und der Plot ist ja das Problem häufig. Dass dann der Stil zum Teil auch noch hinten runterfällt und furchtbar ist, gut, da kann dir die KI vielleicht ein bisschen helfen. Trotzdem brauchst du immer noch einen guten Plot. Und ich habe jetzt kürzlichst Fallout, die Serie auf Amazon gesehen, Amazon Prime. Mhm.
Mhm. Gucke ich gerade.
Die hat ein super Setting. Sie machen das genau wie in den Videospielen. Die Welt ist top, die Inszenierung ist top, die Story ist scheiße. Diese sinnlose Aneinanderreihung von Szenen, die keinen Sinn zusammen ergeben, die Figuren irgendetwas tun lassen, was hanebüchen ist, Figuren mit Plot-Armor, die vor einer Gatling weglaufen und so 3 Meter vor einer Gatling stehen und nicht getroffen werden und dann davor wegrennen können.
Mit einem Hund,
der
ebenfalls nicht getroffen wird.
Es ist absolut wild.
Ja, ja.
Und das kann man Plots durchgehen lassen, wenn das mal passiert und wenn das wirklich dezent eingesetzt wird. Aber wenn das bei jeder zweiten Szene mit der Brechstange um die Ecke kommt, dann ist das echt ein Problem. Und dementsprechend kann ich noch ein Buch empfehlen, wenn man sich da ein bisschen reinlesen will in dieses ganze dramatische Schreiben, was das für eine Arbeit ist. Das ist, glaube ich, das, was sich viele angehende Autoren und Autorinnen irgendwie, glaube ich, nicht vergegenwärtigen. Wie anstrengend Schreiben sein kann und Schreiben ist. Und vor allen Dingen, weil sie alle denken, ja, ich schreibe das so, ja, und dann kommt die Szene und die ist schön und die schreibe ich so ein bisschen runter und da passiert das und dies und jenes. Wie viel Handwerk da auch drin steckt. Und jeder, der schon mal handwerklich irgendwie gearbeitet hat, weiß, das hat sehr viel mit Redundanz zu tun. Du machst sehr viele Dinge immer und immer wieder. Und so ist es auch beim Schreiben. Du musst Dinge immer und immer wieder schreiben, du musst sie wieder beschreiben, du musst sie wieder aufschreiben und so weiter. Und das nimmt dir keiner ab. Das ist pures Handwerk und das ist teilweise auch beim Schreiben sehr stumpf. Meine Buchempfehlung ist von Lajos Egri, Dramatisches Schreiben, Theater, Film und Roman. Im Autorenhaus Verlag erschienen, das ist, glaube ich, schon relativ old. Aber es beschreibt einfach die Grundlagen des kreativen Schreibens. Backcover sagt zum Beispiel solche Sachen wie: Jeder Charakter muss davon überzeugt sein, dass die Handlung, die ihm von der Prämisse diktiert wird, die einzig mögliche ist. Jedes wirklich großartige literarische Werk erwächst aus Charakteren, selbst wenn der Autor zuerst die Handlung geplant hat und so weiter. Also es geht um die Grundlagen des Konstruierens einer Handlung. Und das wird in dem Buch sehr gut geschildert und dargelegt. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form dramatisch schreiben will, holt euch ein Buch erstmal, das sich mit dramatischem Schreiben beschäftigt und lernt zu plotten. Und plotten ist echt schwer, wenn man über einen 0815, meine Freundin Conny, 10 Minuten Fernsehfilm-Plot hinauskommen möchte. Also wie man das aufbaut und auch spannend aufbaut und dann auch noch verschachtelt, sodass nicht jeder Leser auf Seite 50 deines Krimis weiß, ja, okay, ist klar, wer der Mörder ist. Und du dann so 200 Seiten noch so tust, nein, ist es gar nicht. Und am Ende doch genau diesen als Mörder präsentierst, der da am Anfang schon eigentlich klar ist. Das enttäuscht einfach nur. Und dementsprechend erstmal mit dramaturgischem Schreiben auseinandersetzen, bevor man irgendwie selber anfängt zu schreiben. Und mein letzter Satz dazu: Nein, das mache ich dann bei meiner Frage. Hat jemand noch was?
Ja, zwei Sachen nur noch. Eine Sache, weil du das gerade ansprachst. Wenn du es dennoch hinbekommst, auf Seite 1 den Mörder zu nennen und den Leser auf Seite 500 noch zu überraschen, hast du ein gutes Buch geschrieben.
Ja.
Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und die zweite Sache ist, und damit komme ich jetzt wieder ganz zum Anfang an, ich hätte echt nicht gedacht, dass das hier so eine Diskussion wird, als ich euch den Artikel geschickt habe. Egal. Es ist ein Sachbuch, habt ihr das gelesen, dass die sich in aller Regel, bei dem dürfte das wahrscheinlich thematisch bedingt schon etwas häufiger sein, aber das Sachbuch ja auch irgendwie bloß zwischen 5.000 und 15.000 Mal verkauft werden.
Ja.
Dementsprechend, wer jetzt Sachbuchautor werden will, macht das nicht. Also zumal die ja häufig dann auch noch Hype-abhängig sind, ne? Wenn jetzt irgendwie, was auch immer das ist, jetzt gerade ein neuer Hype entstehen und die darüber ein Buch schreiben. Wenn du kein Thema für, wenn du nichts für ein anderes Thema hast zum Schreiben, dann war es das auch mit deiner Sachbuchkarriere. So, das war es aber von mir. Max, hast du noch was?
Ich hätte jetzt auch nur eine kleine süße Leseempfehlung. Es gibt von dem großartigen Autor, von dem Autor Mason Curry, eine Bücherreihe, die heißt Musenküsse. Und da beschreibt er von ganz vielen großen Autorinnen und Autoren deren Arbeitsweise. Also wie haben die ihre Bücher geschaffen? Und dann heißt es halt, keine Ahnung, dass jemand, also wie Thomas Mann, der hat einen ganz klaren Schreibplan und einen ganz klaren Arbeitsplan, wie er jeden Tag getaktet hat. Und da durfte niemand dazwischen kommen. Kein Kind, das jetzt plärrt, sondern es musste vormittags Ruhe sein, sonst konnte der nichts zu Papier bringen. Oder, weil wir ihn zuletzt besprochen hatten in der Folge, Herfried Münkler hat beim Zeit-Podcast alles gesagt, erzählt, dass er für sein Buch über den 30-jährigen Krieg, da hat er ein Jahr dran geschrieben und der Tagesablauf war immer derselbe. Er hat sich abends immer Gedanken gemacht, was muss ich am nächsten Tag oder was habe ich vor. Ist morgens aufgestanden, hat 3-4 Blatt geschrieben, hat gefrühstückt. Dann hat er so lange weitergeschrieben, bis er 10 Blatt hatte. Dann hat er dieses Manuskript, er hat alles handschriftlich geschrieben, an seine Sekretärin gegeben, ist selber essen gegangen, sie hat es zu einem Typoskript umgewandelt. Danach ist er nach Hause gekommen, hat ein Rentner-Krimi im ersten oder zweiten geschaut, sich danach das alles angeguckt, nochmal, was er dort gemacht hat, überarbeitet und sich abends wieder überlegt, was er am nächsten Tag vorhat. Und das jeden Tag. Immer 6.30 Uhr, 6 Uhr aufgestanden und immer diesen Takt. Und das führt dann eben auch zu klaren, also du hast ja auch einen Zeitplan, du musst es ja irgendwann mal fertig kriegen. Und das finde ich sehr spannend und wie gesagt, Mason Curry macht das eben für die ganz großen, berühmten Autorinnen und Autoren der Vergangenheit.
Und das
Musenküsse,
ja. Ja, das unterscheidet ihn dann, also das ist vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet, dass er ein Sachbuchautor ist. oder dass er ein Wissenschaftler ist, dementsprechend auch, du hast einen Zeitplan, du weißt, was du veröffentlichen möchtest, du hast ein Thema, an dem du dich abarbeitest, während du als Belletristik-Autor oder Autorin von deiner Muse abhängig bist vielleicht mal und es auch ganz viele chaotische Typen darunter gibt, die einfach so schreiben, wie es ihnen gerade kommt und die dann nachts um vier noch schreiben mit einem vollen Aschenbecher und einer leeren Flasche Scotch oder auch nicht. Und das dann auch ganz, ganz wild sein kann. Aber meine Frage, Max, du hast die vorhin schon beantwortet, also Alex' Frage eigentlich. Du würdest kein Buch schreiben? Noch nicht.
Nee, ich würde es zumindest nicht veröffentlichen.
Okay, ein Argument. Alex, du?
Tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Allerdings wäre das, glaube ich, ein sehr langfristiger Prozess bei mir.
Okay.
Also nicht Projekt, sondern wirklich Prozess, bis dann am Ende was steht. Allerdings wäre es fertig und ich würde von, ich sag mal, nicht von Leuten, die DSDS gucken oder sich für DSDS-fähig halten, würden solche Leute zu mir sagen, okay, ja, das ist okay, dann würde ich vermutlich auch immer eine Veröffentlichung nachdenken, ja. Mhm. Und du?
Ich mach das ja quasi mit meiner Diss.
Machst das ja quasi, ja.
Aber es wird ein Sachbuch dementsprechend. Und es ist kein, es wird ja auch kein Buch, das für die breite Öffentlichkeit, es ist halt Fachliteratur. Und wenn du deine Diss schreibst, ist das Prozedere ja so, damit du am Ende dich Dr. XYZ nennen darfst, musst du ja publiziert haben. Das heißt, der Ablauf ist ja, du schreibst deine Diss, dann hast du die Prüfung sozusagen bei deinen Professoren. Wenn du die bestehst, bist du Dr. Des. Und erst wenn du...
Sag dann, noch, was Des heißt, Designatus.
Ja, genau. Das heißt, du hast sozusagen schon deine Prüfung abgelegt, aber bist...
Du hast erst bestanden, wenn es veröffentlicht ist.
Genau. Also das sozusagen, du hast deine vorläufige Bestätigung hast du bekommen. Dann darfst du dein komplettes Manuskript nochmal überarbeiten. Dann geht das an den Verlag und dann wird das publiziert. Und dann darfst du dich rechtmäßig Doktor nennen und sagen, lassen Sie mich durch.
Ich bin Arzt, nicht.
Ja, na das nur nicht, oder nicht. Aber, ja.
Aber ich melde mich schon mal an, Philipp. Du kannst ja als Safe, also für Alex und mich, ein Exemplar klar machen. Also da müssen wir nicht lange drüber diskutieren.
Ich glaube, das wird euch so zum Hals rausringen. Die ersten Dinge, die ich geschrieben habe, werdet ihr dann einfach, ihr bekommt dann einfach jedes Mal ein Kapitel geschickt. Und ihr werdet das ja, dann sprechen so wir, als Flickenteppich.
Also, wenn es veröffentlicht ist, werden wir mal in unserem Podcast. Dann werden wir es mal so richtig zerreißen.
Wenn es den Podcast dann auch gibt.
Denkst du, dass das in 20 Jahren der Fall sein wird?
Ja, eben, das ist die Sache. Ne? Das Gute ist, wenn es mal veröffentlicht sein wird oder sein sollte, worden sein sollte, dann ist das vorher durch die Prüfung der Professoren gegangen. Dann weiß ich ja schon, was ich darauf bekommen habe und dementsprechend kann ich dann immer noch irgendwie versuchen, mich herauszuwinden.
Ja, da wir ja die Bücher aber unter ganz anderen Gesichtspunkten lesen, werden wir Sachen herausfinden über deine Dissertation. Da können die Professoren nur... Da kommen die im Leben nicht drauf.
Ich sage euch schon mal so viel. Ja, Max?
Nee, mach erst mal und dann frage ich noch.
Ich sage euch schon mal so viel. Ich bin jetzt übergegangen in die Schreibphase. Alter, das mit den... Wie viel stumpfe Wiederholungsarbeit drin steckt, einfach nur einem Absatz, ist einfach absolut lächerlich. Ja.
Aber wir haben ja alle eine Abschlussarbeit geschrieben, zwar nicht in dem großen Ausmaß, aber ich habe es geliebt, muss ich auch sagen, also wirklich. Aber der Vorteil war natürlich, du musst nebenher noch Vollzeit arbeiten. Ich habe Vollzeit meine Arbeit geschrieben und das könnte ich mir wirklich vorstellen, mein restliches Leben zu machen. Das hat mega Bock gemacht, aber
ja.
Noch echt Geld verdienen zu müssen und das nebenher zu machen, das stelle ich mir echt hart vor. Und meine andere Frage wäre, es gibt ja auch Noten für die, oder Bewertungen für Doktorarbeiten. Na? Also, warte, Summa Cum Laude ist eine 1, Magna Cum Laude die 2, Cum Laude die 3 und ich glaube Rite oder so ist die 4. Also so gerade so durchgekommen.
Bestanden ist bestanden.
Ja, ich glaube, alles unter Rite wäre dann nicht bestanden. Also nicht zufriedenstellend. Oder nicht akzeptabel oder sowas heißt es. Was sind denn deine Ziele? Bestehen.
Bestehen. Mein erstes Ziel ist tatsächlich fertig werden.
Okay.
Das ist einfach, das überhaupt zu schaffen, neben der Arbeit irgendwie das unterzubekommen. Also ich bin voll aus dem Zeitplan sowieso schon, also dadurch, dass das eben nicht finanziert wird aktuell, hänge ich sowieso meinem Zeitplan hinterher. Also eigentlich, warte mal, ich habe angemeldet, im Oktober 2020 habe ich, glaube ich, angemeldet. Das war noch unter dem Vorzeichen, dass wir gesagt haben, wir melden erstmal an, dann schauen wir, was die Anträge machen, ob wir irgendwo ein Forschungsvorhaben finanziert bekommen und so weiter. Das heißt, da ist das erste halbe Jahr bis Jahr, also bis Ende 21 ist da nicht viel passiert, weil da haben wir hauptsächlich an den Anträgen gearbeitet nochmal. Dann ist das ja krachend gescheitert, weil, manche Professoren zu viel wollten. Also der Antrag ist da gescheitert. Und das heißt, ich bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren dabei und eigentlich war der Plan, nach 2 Jahren in die Schreibphase zu gehen. Also das erste Jahr zu dem einen Themenbereich zu forschen, das zweite Jahr zu dem zweiten Themenbereich zu forschen und dann sozusagen alles im dritten Jahr zusammenzuführen. Jetzt habe ich 3 Jahre rum und fange jetzt mit dem Schreibprozess an, also hänge schon mal ein Jahr meinem Zeitplan hinterher, was aber bei Nebenbeiarbeiten eigentlich ganz normal ist. Und die Phase habe ich jetzt ehrlicherweise auch schon ein Stück vorgezogen, weil ich gehe jetzt ein bisschen in so ein hybrides Recherchieren, Arbeiten über. Das heißt, ich schreibe jetzt kapitelweise schon fertig, obwohl ich mit anderen Kapiteln noch nicht mit der Recherche durch bin. Also eigentlich war das Ziel wirklich, die komplette Recherche abzuschließen, im Groben. Ne? Also natürlich die kompletten Quellen zu sichten, dazu die nötige Literatur zu sichten. Man hat immer noch mal ein Buch, was dazukommt oder sowas, wo man sagt, das baut man noch ein, weil man ja trotzdem noch drumherum liest, was kommt gerade an neuer Forschungsliteratur und so weiter. Also es ist ja nie fertig abgeschlossen, die Recherche. Aber so das Gros der Recherche sollte eigentlich nach 2 Jahren abgeschlossen sein. Das ist eben nicht der Fall. Aber ich schreibe jetzt blockweise die Kapitel fertig schon mal oder im Rohskript sozusagen, damit ich vorwärts komme. Das ist so ein bisschen, also auch für mich zur Motivation, weil irgendwie noch ein Jahr jetzt zu forschen und dann immer noch nichts geschrieben zu haben oder zu Papier gebracht zu haben, das zerrt dann irgendwann an Nerven, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht vorwärts. Und vor allen Dingen hat man da auch das Gefühl, dass man jedes Mal, wenn man sich ransetzt, wieder von Null anfängt, weil wieder 1-2 Tage vergangen sind und denkst, oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal eine Stunde reindenken, wo war ich? Bis man wieder bei einem durchsieht. Und deswegen habe ich das gerade ein bisschen zusammengestaucht und habe mir jetzt gesagt, ich schreibe den Forschungsstand, ich schreibe die historische Einleitung zu den Kapiteln, damit sozusagen der historische Rahmen abgesteckt ist. Und dann gehe ich in die ersten Quellen rein, sodass schon mal Dinge stehen. Und deswegen ist mein Ziel, erstmal abzuschließen. Also das wirklich erstmal zu Ende zu bringen. Das ist erstmal. Und dann natürlich, das Ziel ist immer so gut wie möglich. Also der Anspruch an mich selber ist da sehr hoch dahingehend. Und bei meinem Prof ist das wahrscheinlich auch so. Und dementsprechend sollte das. Also der ist, ich weiß nicht, was er für ein Prüfer ist. Ich habe bei ihm tatsächlich noch nichts geschrieben. Er hat mich ja quasi dann übernommen, nachdem mein alter Prof immer ausgeschieden ist. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber, er ist ein sehr strenger Prüfer. Dementsprechend muss ich da, glaube ich, auch ganz schön ranklotzen, um da auch ein bisschen Eindruck zu schinden ist falsch, aber um da ein bisschen Eindruck zu hinterlassen damit. Und auf deine Frage, das Insuffizienter ist ungenügend. Diese Leistung reicht nicht raus, um den Doktortitel zu erlangen. Rite ist ausreichend. Die Leistung reicht trotz Mängeln aus, ist aber nur gerade noch befriedigend. Es wäre quasi eine 3. Satis Bene, genügend, eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, also nicht besonders gut ist, aber auch keine Mängel vorweist. Das wäre einem Schulsystem quasi eine 3. Cum laude, mit Lob, eine Leistung, die über dem Durchschnitt liegt. In klassischen Schulnoten ausgedrückt entspricht sie diese Bewertung einem Gut. Magna cum laude, mit großem Lob, immer noch eine hervorragende Note, übersetzen. Das Schulnotensystem entspricht diese Bewertung einem sehr gut, also einer glatten 1. Und dann kommt oben drüber noch quasi die 1 plus, summa cum laude, mit höchstem Lob. Die bestmögliche Bewertung für eine Doktorarbeit verglichen mit Schulnoten wäre dies eine 1 plus. Also sehr gut mit Auszeichnung. Ja, wie hat eine Kommilitonin mal von mir gesagt, die der alten Geschichte geschrieben hat, in Summa reicht mir schon aus.
Okay.
Schon mal. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das ist wirklich so ein, weißt du, du sitzt vor so einem Riesenhaufen, ich will jetzt nicht sagen Riesenscherbenhaufen an Quellen, wortwörtlich, weil antike Geschichte, nein, ist ja keine antike. Sitzt vor so einem Riesenhaufen an Quellen und guckst dir diesen Flickenteppich an, denkst dir, das, ob das überhaupt eine Note wird, ist überhaupt schon fraglich. Deswegen, weiß ich nicht. Frag mich das nochmal, wenn der Grundkorpus fertig ist und ihr die ersten Sachen gelesen habt, was ich da anstrebe, und dann können wir mal
so gucken. Machen wir das. Gut, meine Lieben.
Wunderschön.
War eine interessante Diskussion.
Es ist vor allen Dingen eine schöne
Frage. Eigentlich wollte ich ja von euch bloß wissen, ob ihr irgendwann was rausbringen würdet, vielleicht. Gut, jetzt haben wir ja mal schön Abstecher gemacht in die Welt der Literatur. Ich fand's klasse.
Das Schöne ist, wir haben die Folge gemacht. Noch nicht mal eingeleitet, ne?
Nö, das ist fälschlicherweise neun. Ach, das ist eine Sonderfolge. Es gibt immer wieder, was hatten wir letztens geguckt? Bob's Burgers, es gibt Folgen, da gibt es kein Intro.
Ja. Gut. Moment. Dann entlassen wir Max mal in die Latrine. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Das war Frontispitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.